Da bist. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke, dass du einfach hier bist, Herr. Ich danke, dass du uns siehst, Herr, jeden Einzelnen von uns heute Morgen. Und danke für deine Liebe, Herr. Danke für all das Gute, was du tust in unserem Leben bis heute. Und danke, dass du heute Morgen wirklich unser Leben einfach verändern möchtest, Herr. Und dass du uns siehst in unserer Situation, Herr Jesus. Danke für das, was Johanna gerade gesagt hat, was du ihr aufs Herz gelegt hast, Herr Jesus. Ich danke dir für die jungen Leute, Herr, die heute alle hier am Start sind und die einfach rausgehen wollen nachher und den Menschen draußen etwas Gutes tun wollen. Und nicht nur etwas Gutes, sondern dass sie dich erkennen, dass die Menschen, Jesus, draußen dich erkennen und verstehen, dass es einen Retter gibt. Und ich bete, dass du einfach jetzt die Predigt segnest, Herr, und dass du mir Weisheit und Gnade gibst, Herr, und dass wir verstehen, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass dein Wort uns verändert. Amen. Amen. Ja, ich finde das richtig stark. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, und zwar die letzte Zeit. Ja, es war zu weit. Die letzte Zeit, ja, okay. Was bedeutet das? Ich habe nur gedacht, das Jahr ist schon fast wieder vorbei. Wir haben heute den dritten Advent und Johann hat es gerade gesagt, in 12 Tagen haben wir Heiligabend, dann ist Weihnachten und dann ist das Jahr schon wieder vorbei. Und ich weiß nicht, ob du in Weihnachtsstimmung bist heute Morgen, ja, nein, vielleicht. Also ich merke die Frauen eher mehr, die Frauen haben schon geschmückt, alles sauber, alles toll gemacht zu Hause, überall Deko, aber ich so als Mann tue mir schwer damit. Ich tue mir schwer damit, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und ich habe überlegt, so in den letzten Jahren, bevor wir das, was wir jetzt die letzten 2 Jahre erleben, war es oft so, dass so ein riesen Run auf an Weihnachten passierte. Größer, besser, immer mehr. Was schenke ich, was kaufe ich? Was kaufe ich Tante Frieda? Was schenke ich meiner kleinen Nichte, die eigentlich schon alles hat? Ne? Und was essen wir? Wo feiern wir? Wann und wo bekomme ich den besten Tannenbaum? Das war so mein Gefühl die letzten Jahre. Und es war aufgrund dieser ganzen Vororganisation sehr stressig an Weihnachten. Und die Frage ist einfach, wie sieht es im Moment aus? Ich glaube, im Moment ist es so, dass wir diese Fragen, die wir sonst immer so hatten, gar nicht so da sind. Die verdrängen wir eigentlich, weil unser Leben sich komplett verändert hat. Die Zeit hat sich grundlegend verändert und unser Leben wird von Maßnahmen bestimmt, von Regeln. Es vergeht kein Tag, wo man nicht über dieses Thema spricht und irgendwie damit konfrontiert wird oder persönlich betroffen ist oder wo du erlebst, dass Menschen ja, vielleicht sogar im Krankenhaus sind, erkrankt sind und was auch immer. Und so stehen auf einmal ganz andere Fragen im Raum, jetzt auch gerade. Kann ich Weihnachten eigentlich mit meiner Familie feiern? Letztes Jahr war das schon total schwer. Und wie sieht es dieses Jahr eigentlich aus? Was muss ich beachten? Wen darf ich einladen? Dürfen eigentlich alle kommen? Welche Maßnahmen gelten in 14 Tagen? Und ach du meine Güte, ich habe ja ein Termin im Restaurant gebucht. Wir wollen alle als Familie essen gehen. Hoffentlich hat das Restaurant noch geöffnet. Und die Frage ist auch da, können wir Oma auch dieses Jahr wieder nicht im Seniorenheim besuchen oder können wir sie besuchen? Was mich weiterhin erschüttert, ist einfach die Tatsache, dass dieses C- und Impfthema, ich möchte es einfach mal sagen kurz heute Morgen, dass es uns, das ist meine persönliche Meinung, doch irgendwie spaltet. Manchmal hat man das Gefühl, auch gegeneinander aufhetzt und wir die Maßnahmen oder die auch nicht durchgeführten Maßnahmen über die Menschen stellen und somit ja, unsere Gesellschaft spalten. Freundschaften driften auseinander, die jahrelang zusammen waren. Familien haben Streit und Uneinigkeit. Und selbst in der Gemeinde seht ihr, manchmal ist es so, dass Uneinigkeit herrscht. Es kommen einfach einige Leute nicht, weil sie Angst haben. Was ja auch verständlich ist, aber man merkt einfach, es ist nicht mehr so wie früher. Es ist einfach auseinanderdividiert. Vielleicht ist es nur meine eigene Meinung, aber ich empfinde es so. Und ich denke, dass jeder seine eigene Meinung sagen darf. Ich will jetzt nicht politisch hier predigen heute Morgen. Ich habe nur interessant, unser Bundeskanzler und neuer Bundeskanzler sagte am 8.12. Im Fernsehsender der Welt, er sagte hier, der Bundeskanzler Scholz, er glaubt nicht, dass die Corona-Pandemie die Gesellschaft spaltet, weil die allermeisten geimpft sind und so weiter. Aber genug von meiner eigenen Meinung, genug von der Politik, genug von dem, was vielleicht die Medien schreiben. Jesus sagt im Johannes 13, und da möchte ich jetzt mal drauf zu sprechen kommen, er sagt hier im Vers 34, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Er sagt, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander wird die Welt, werden die Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn wir diesen Text hier lesen, das Wort Liebe, es geht hier nicht um Gefühl, sondern es geht hier um das Wort Agape, da komme ich gleich zu. Im Griechischen steht hier nicht das Wort Eros oder Philia, sondern das Wort Agape. Und ich meine damit, Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Nach dem Motto, wenn ich nichts mehr fühle, dann schicke ich den anderen in die Wüste. Ja? Wenn der andere sich nicht so verhält, wie ich es für richtig halte und empfinde, dann cancel ich die Freundschaft. Nein, Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern Liebe ist in erster Linie eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Klar sind Liebe auch Gefühle oder Gefühl, aber Liebe in diesem Moment hier ist eine Entscheidung. Es geht in diesem Abschnitt darum, dass Gottes Liebe in unser Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist. Es geht hier nicht um die freundschaftliche oder erotische Liebe an der Stelle. Es geht um die göttliche Liebe. Gott hat seine Liebe in dein Herz ausgegossen, wenn du Jesus kennst. Er schenkt mir diese übernatürliche Liebe. Und warum macht er das? Einfach deshalb, damit ich Menschen lieben kann, die nicht unbedingt liebenswert sind. Wenn wir hoffentlich heute nach draußen auf die Straße gehen, also die Refresh College Leute wollen auf die Straße gehen, dann treffen wir vielleicht Leute, die nicht unbedingt liebenswert sind, weil sie vielleicht unangenehm riechen oder weil sie vielleicht unangenehm sprechen oder weil sie vielleicht aggressiv sind oder weil sie vielleicht, keine Ahnung, was ausstrahlen, wo du dann denkst, oh, auf den darf ich nicht zugehen. Aber gerade deshalb hat Gott seine Liebe in dein Herz gegeben, dass du auf diese Menschen zugehen kannst. Und er hat seine Liebe nicht nur in dein Herz ausgegossen für diese Menschen da draußen, sondern auch für diejenigen, die hier im Raum sitzen. Für deine Schwester, für deinen Bruder, für deine Freunde, für deine Familienmitglieder. Ja, das ist ganz wichtig. Das Wort Agape, es gibt verschiedene Definitionen dafür. Es ist die göttliche Liebe und sie meint eigentlich, es ist kein Gefühl. Es ist eine Motivation zum Handeln, die wir frei wählen oder ablehnen können. Agape ist eine aufopfernde Liebe, die freiwillig Unannehmlichkeiten, Unbehagen und sogar den Tod zum Wohlbefinden des anderen in Kauf nimmt, ohne dafür etwas zu erwarten. Und das hat Jesus getan. Jesus, er hatte diese Liebe auf dieser Erde. Er, der Sohn Gottes, 100% Gott, 100% Mensch, er hatte diese Liebe und er ist aus Liebe zu dir am Kreuz gestorben. Er hat das getan, um dich und mich mit dem Vater zu versöhnen. Und du kannst heute Morgen, so wie du bist, zu Gott kommen. Du kannst heute Morgen Vergebung empfangen. Du musst nicht erst warten. Du musst nicht irgendwie erst Geld bezahlen oder irgendwas tun. Du kannst heute, so wie du bist, zu Gott kommen und ewiges Leben geschenkt bekommen. Und wir sind aufgerufen, es genauso zu tun, wie Jesus es uns hier sagt. Weil der Heilige Geist in dir wohnt, weil die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist, lebe das Leben, was Gott dir gegeben hat. Lebe das, was Gott in seinem Wort sagt. Paulus schreibt hier, ich habe den Text jetzt nicht mitgebracht, mit Absicht. Paulus schreibt im Epheser 5, ab Vers 1, da steht als Überschrift, Leben im Licht. Und da sagt er, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Er sagt, geht liebevoll miteinander um, so wie Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für dich gegeben. Und dies war für Gott wie ein wohlriechendes Opfer, an dem er Freude hat. Und da sagt Paulus, und ihr gehört nun zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sich sexuell unmoralisch zu verhalten, ausschweifend zu leben und alles haben zu wollen. Über so etwas wollen wir nicht einmal mehr reden, sagt er hier. Er sagt auch, genauso wenig ist Platz für Beleidigungen, Sticheleien und zweideutiges Gerede in deinem Leben. Vielmehr sollen wir Gott danken und ihn loben. Und er sagt dann am Ende hier im Vers 5, denn eins ist klar, wer so lebt, wer ein sexuell unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz im Reich Gottes. Und es gilt auch für alle, die habgierig sind. Nicht nur für die Leute, wo man es sieht, sondern auch, was in deinem Herzen ist. Wenn du nicht das Geld mehr liebst und alles zusammenraffen willst und Habgier dein Herz bestimmt, dein Leben, dann sagt er, dann ist das nichts anderes als Götzendienst. Und er sagt, diese Leute werden nicht in dem Reich bei Christus sein. Zurück zum Thema Liebe. Um ein menschliches Beispiel zu geben, ja, jedes Ehepaar kennt das, also Rosi und ich kennen das. Wir sind schon 27 Jahre verheiratet. Ich weiß, wie das ist, wenn die Gefühle abnehmen. Ne? Ich weiß, wie es ist, wenn die Gefühle nicht mehr so da sind, sondern abnehmen. Aber ich weiß einfach, dass ich sie trotzdem liebe und sie liebt mich auch. Aber man muss es natürlich dem anderen sagen, das ist der erste Punkt. Aber ich liebe sie einfach, auch wenn ich das Gefühl nicht manchmal mehr habe oder es weniger ist, weil ich mich für sie entschieden habe. Ich habe mich für Rosi entschieden, in guten wie in schlechten Tagen. Und wenn wir beide investieren, ich sage dir, wenn du investierst und auch der andere investierst, ja, dann kommen nach den schlechten Tagen auch wieder die guten Tage. Aber die Frage ist einfach, mache ich mich auf und entscheide ich mich zu lieben? Entscheide ich mich, meine Frau zu lieben, auch wenn es mal schwer ist? Auch wenn sie vielleicht schwanger ist und ja, das dann nicht so möglich ist, ne, zwischen Mann und Frau. Oder wenn ich im Ausland am Arbeiten bin, wie in der Vergangenheit mal, und wir uns nicht sehen können. Oder keine Ahnung, was auch immer in deinem Leben passiert. Das Ding ist, ich habe mich entschieden, sie zu lieben. Und das hat Jesus auch getan. Er hat sich entschieden, auf diese Welt zu kommen und uns zu lieben. Und nicht nur zu lieben, sondern zu sagen, ich sterb am Kreuz. Ich gebe mein Leben für alle Menschen. Und wir müssen einfach aufpassen, dass diese Liebe, die in unser Herz ausgegossen worden ist, dass wir sie nicht verlieren. Weil ich merke einfach bei mir selber und ich merke, wenn ich den Fernseher einschalte oder das Internet anmache, dass wir auf dem besten Weg dahin sind. Dass nämlich die Gesellschaft draußen anders ist als vor 50, 100, 500 Jahren. Sicherlich gab es da andere Probleme. Aber die Liebe nimmt ab. Da komme ich gleich zu. Wir müssen Jesus wirklich bitten und sagen, Jesus, bitte erfülle mich täglich. Du musst wirklich sagen, Jesus, hey, ich brauche dich so sehr, jeden Tag aufs Neue. Ich will dich nicht nur einmal in der Woche Gemeinschaft mit dir haben, sondern ich möchte das jeden Tag machen. Und wenn es auch nur kurz im Auto ist, aber mach es einfach. Lese in seinem Wort. Lese nicht nur in seinem Wort, sondern tu auch das Wort Gottes. Das ist so wichtig, indem wir ihn anbeten, indem wir einfach Gemeinschaft haben. Und weißt du, wir können unterschiedlicher Meinung sein. Das sind wir auch in der Gemeinde hier. Ich weiß, jeder hat eine andere Meinung. Das geht schon los, ne? Ihr wisst hier hinter mir, die schöne Wand. Jeder hat eine andere Meinung. Aber ich möchte dir sagen, wenn uns das spaltet, wenn uns Dinge auseinanderbringen, dann haben wir verloren, auf beiden Seiten. Dann hast du verloren und dann habe ich verloren. Es kann sein, dass du mehr Recht hast als ich, aber was nützt es denn, wenn du Recht hast am Ende und die Beziehung, die Freundschaft, das Vertrauen zerstört wird und Leute in beide Richtungen auseinandergehen? Was nützt es, wenn du Recht hattest, aber das Ding ist vorbei? Und Jesus sagt, so gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Zurück zum dritten Advent, zurück zu heute. Advent, 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 ein Lichtlein brennt. Nein, Advent ist lateinisch und ihr wisst es schon, Advent ist lateinisch und heißt auf Lateinisch Adventus. Es bedeutet Ankunft. Eigentlich Adventus Domini, das bedeutet die Ankunft des Herrn. Das bedeutet die Zeit vor Weihnachten und die damit verbundene Geburt Jesu. Das bedeutet eigentlich Advent. Aber gleichzeitig bedeutet dieses Wort oder diese Zeit noch mehr. Es zeigt uns nämlich, und das ist vielleicht heute Morgen völlig neu für dich, und die alten Hasen vor euch kennen das schon. Und ich kann dieses Thema heute Morgen auch nur anschneiden. Ich will es auch nur anschneiden. Aber es gibt Leute heute Morgen im Raum, die sagen, das habe ich noch nie gehört. Und was er jetzt sagt, ey, das ist ja Science Fiction. Das ist ja, also was hat Andreas denn heute Morgen zum Kaffee getrunken oder gefrühstückt? Aber ich möchte euch sagen, das sagt die Bibel, das sagt nicht ich, was jetzt kommt. Die Adventszeit erinnert uns auch daran, dass Jesus Christus wiederkommen wird auf diese Erde. Sie erinnert uns daran, dass Jesus ein zweites Mal auf diese Erde wiederkommen wird, um sein Reich aufzubauen, aufzurichten. Und da gehört ganz viel Gewaltiges zu. Und da könnte ich jetzt ganz tolle Sachen zu erzählen, aber es würde zu lange dauern. Das wäre ein Extra-Thema. Fakt ist aber, bevor Jesus sichtbar wiederkommt auf diese Erde, und das ist auch das Thema ja, ne, in der wir uns befinden hier, die letzte Zeit, bevor Jesus wiederkommt, sagt die Bibel, wird es eine Entrückung der Gläubigen geben. Es gibt eine biblische Entrückung. Findest du zum Beispiel im 1. Thessalonicher 4, 15 im Neuen Testament. Was ist eine Entrückung? Was bedeutet das? Wirst du verrückt, also verrückt vom Stuhl zum nächsten Platz? Oder was ist eine Entrückung? Was bedeutet das? Ich erkläre es dir gleich. Weißt du, Ich glaube ganz fest, dass wir näher an diesem Thema dran sind als die Christen vor über 2000 Jahren. Wir sind heute näher an diesem Thema dran als die Christen, unsere Geschwister vor über 2000 Jahren. Weil wir befinden uns in der Endzeit. Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört. Endzeit ist ein biblisches Thema. Wir befinden uns aber in der letzten Zeit vor der Entrückung. Und das bedeutet, diese Entrückung, über die ich jetzt kurz sprechen werde, kann eigentlich jeden Moment passieren. Es kann gleich passieren. Es kann heute Nachmittag passieren. Es kann vielleicht nächste Woche passieren, in einem Jahr, vielleicht in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren. Ich weiß es nicht. Aber es wird passieren, auf jeden Fall. Verstehst du, was das bedeutet? Es wird passieren. Die Frage ist eigentlich die, bin ich bereit dafür? Bist du bereit, wenn das passiert? Bist du dabei, wenn diese Entrückung passiert? Die Leute fragen schon damals, wann wird die Entrückung sein? Ja, wann wird sie sein? Das Ding ist, nur Gott weiß es. Den Zeitpunkt hat nicht mal Jesus auf der Erde genannt. Nur Gott allein kennt den Zeitpunkt, sagt er. Aber die Bibel gibt uns viele Hinweise. Die Bibel zeigt uns Dinge, die vor der Entrückung passieren, die eintreten werden. Und darüber möchte ich kurz euch etwas zeigen. Zum Beispiel schreibt Paulus im 2. Timotheus an seinen Freund, an seinen jungen Nachfolger Timotheus, an seinen Ziehsohn Timotheus. Er schreibt hier im 2. Timotheus 3, ab Vers 1, da heißt es als Überschrift in meiner Übersetzung, Zeichen der letzten Zeit. Zeichen der letzten Zeit. Paulus hat damals schon damit gerechnet, dass das passiert. Und das ist jetzt 2000 Jahre her. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, also wenn Paulus schon darüber gesprochen hat, 2000 Jahre sind vergangen. Ach, weißt du, Andreas, dann vergehen nochmal 2000 Jahre, bis das wahrscheinlich passiert. Aber Paulus sagt Folgendes. Er sagt, das eine sollst du wissen. In den letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein, Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute, Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf und Gott ist ihnen dabei völlig gleichgültig. Hey, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Also ich würde fast sagen, ohne da jetzt groß drüber zu sprechen, aber das ist die Zeit, in der wir bereits leben. Weil das, was du hier siehst, ja, und dann Vers 5, ach, steht da schon, sorry. Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen, sagt Paulus zu Timotheus. Timotheus war ja ein angehender Pastor oder ein angehender Gemeindeleiter. Und das hat Paulus vor über 2000 Jahren aufgeschrieben. Und ich habe gedacht, als hätte er die heutige Gesellschaft vor Augen gehabt, als hätte Paulus damals den Fernseher eingeschaltet, als hätte er mal kurz in die Schulen geguckt, in der heutigen Situation, also die Schulen, die wir in der heutigen Zeit erleben, als hätte er das Leben der Menschen vor Augen gehabt von heute. Er beschreibt das, was uns heute angeht oder was bei uns heute abgeht. Wie konnte er das? Wie konnte er das so aufschreiben? Ja, ganz einfach. Gott hat es ihm gezeigt durch den Heiligen Geist. Die Frage ist, wer wird entrückt? Entrückt werden alle, die daran glauben, dass Jesus für sie am Kreuz zur Vergebung ihrer Sünden gestorben ist. Entrückt werden alle, die daran glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Entrückt werden alle, die ihr Leben Gott anvertraut haben, die von neuem geboren sind, die wiedergeboren sind nach der Bibel. Entrückt werden alle, die ihre Sünden bekannt haben und Gott im Gebet um Vergebung gebeten haben. Entrückt werden alle, die ihm ihr Leben gegeben haben und die Gott versprochen haben, von jetzt an so zu handeln, wie er es von ihnen möchte. Entrückt werden alle, die ihn lieben und ihr Versprechen ernst nehmen. Und zum Schluss, das ist das Wichtigste überhaupt, unter anderem, entrückt werden auch alle diejenigen, deren Herz sich nach Jesus sehnt. Und da ist die Frage, habe ich diese Sehnsucht nach Gott? Habe ich diese Sehnsucht nach Jesus eigentlich? Weiß ich, was kommen wird? Weiß ich, dass diese Erde hier, alles drumherum, wird irgendwann vorbei sein? Ich kann mir zwar mein schönes Haus, mein schönes Boot, alles aufbauen, aber das alles, was du hier siehst, ist vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr da, weil du nämlich dann beim Herrn bist. Und die Frage ist eigentlich, ob wir uns danach sehen. Sehen wir uns nach Jesus? Es heißt in der Bibel, dass bei der Entrückung zuerst die verstorbenen Christen und dann die noch lebenden Christen praktisch auf der ganzen Erde in einem Augenblick verwandelt werden und dem Herrn Jesus Christus, so heißt es, in dem Himmel entgegengerückt werden oder sich dort treffen. Und das ist kein Science Fiction. Das ist nicht irgendwie aus einem Film von Star Wars, Star Trek, weil das sagt die Bibel ganz klar. Und die Menschen, die auf der Erde zurückbleiben werden, für die wird es den Eindruck geben, als hätten sich diese Christen Luft aufgelöst. Aber es ist nicht so. Sondern diese Menschen, die bereits in Jesus gestorben sind und die Lebenden, die dann entrückt werden, werden für alle Zeit bei ihrem Herrn sein, so heißt es. Und Jesus selber spricht auch klar über die Zeichen der Zeit, über das Ende der Zeit. Wir haben es am Dienstag in unserer Männergruppe gehabt. War sehr interessant. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie auf dem Herzen gehabt, habe gedacht, das kommt auch am Sonntag in der Predigt vor, haben wir gelesen. Und die Männer, das war richtig stark. Wir haben uns richtig stark darüber ausgetauscht. Deutsche, Perser, Brasilianer. Und wir haben einfach gemerkt, dass das Thema uns betrifft. Und es heißt hier von Jesus, er selber hat das gesagt. Es heißt hier in Matthäus 24, Abvers 3, es ist so, die Jünger kommen zu Jesus und sie sagen, Jesus, sag mal, wann wird das alles geschehen? Was wird es für Zeichen geben, die deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigen? Wie sieht die Zeit aus, Jesus? Bitte sag es uns. Und Jesus sagt ihnen Folgendes im Vers 4. Er sagt, lasst euch von niemandem etwas vormachen oder weismachen. Eine andere Übersetzung sagt, oder lasst euch von niemandem täuschen. Hab Acht, dass euch niemand verführt, sagt er. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus, und sie werden viele irre führen. Und er sagt dann, überall werden Kriege ausbrechen. Aber habt keine Angst, sagt Jesus. Diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Habe ich das gelesen? Ja, habe ich gelesen. Richtig, ne? Ja, okay. Ich habe mal nachgeschaut im Internet. Es gibt da viele Seiten. Es gibt zum Beispiel das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung. Und die haben herausgefunden, im vergangenen Jahr gab es 359 Konflikte auf dieser Welt. Konflikte, keine großen Kriege, sondern Konflikte. Die kategorisieren das in Konflikte und Kriege. Kriege sind, wo viele Menschen sterben, wo viele Nationen beteiligt sind. 359 Konflikte. Und 60% davon, 220 Konflikte, werden zurzeit gewaltsam ausgetragen. Und dann schreiben sie, dass die Zahl der Kriege von 2020 auf 21, von 15 auf 21 gestiegen ist. Wenn ihr jetzt mal nachschauen möchtet, unter hiik.de, ganz interessant, gibt es eine 203-seitige PDF, könnt ihr euch alles durchlesen. Am Freitag habe ich gelesen, Zitat Frankfurter Rundschau, die Schlagzeilen: Die Ukraine befürchtet einen Einmarsch der Truppen von Russland. Die USA drohen Russland mit tiefgreifenden Sanktionen. Und sollte Putin tatsächlich eine Invasion in der Ukraine anordnen, heißt es hier. Wladimir Putin verlangt von Joe Biden die Zusage, dass die NATO auf eine Erweiterung in Richtung Osten verzichtet. Das ist das, was wir gerade in den Medien sehen und erleben. Und wenn ich mal ganz krass bin, ich bete und ich glaube, du betest auch und hoffentlich lass uns alle beten, weil es bahnt sich auch direkt vor unserer Haustür etwas an. Und ich bete und glaube einfach, dass Gott Frieden schenkt. Aber Jesus sagt, dass zum Ende der Zeit Kriege, Hungersnöte, Erdbeben auftreten werden. Er sagt dann im Vers 7, Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Das ist eine Grafik, die habe ich gefunden unter earthquake.usgs.government. Also so eine amerikanische Wissenschaftsseite, die untersuchen Erdbeben weltweit. Und da siehst du von 1901 bis 2011, wie die Zunahme an Erdbeben ab Stärke 6, glaube ich, ist. Ne? Ja, 6 bis 8. Und da könnt ihr sehen, dass in den letzten, ja, seit 98, wollte ich fast sagen, hat das massiv zugenommen. Das hat Jesus damals schon gesagt. Das haben die Leute jetzt rausgefunden, diese Wissenschaftler. Das nächste ist, habe ich auch gefunden, ist von irgendeiner Versicherung, glaube ich, genau, Münchner Rückversicherung aufgestellt worden, eine Statistik. Und da seht ihr die vierfache Zunahme von Naturkatastrophen von 1980 bis 2019. Übrigens in vier Kategorien eingeteilt. Und da seht ihr auch ganz klar, kann man sehen, ne? Das hat massiv zugenommen, nämlich um das fast das Vierfache. Okay, ich will euch keine Angst damit machen. Ich will nur sagen, dass das, was Jesus damals gesagt hat und was Paulus schreibt, ist nicht irgendwie so alt, verstaubt Bibel, sondern das ist aktuell. Im Vers 8 sagt Jesus denn, doch all das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Und das erleben viele Christen heutzutage. Viele werden verfolgt um Jesu Namen willen. Sie kommen ins Gefängnis, sie werden getötet. Wir brauchen gar nicht weit schauen, Afghanistan, Nordkorea, China, wo auch immer. Und er sagt, viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Und dann kommt der Vers 12. Und die Gesetzlosigkeit wird immer mehr Überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Ja, das ist das, wo wir drinnen sind, wo wir reinkommen. Und dann kommt was Ermutigendes von Jesus. Er sagt, doch wer bis zum Ende durchhält, hey, der wird errettet werden. Und die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden. Und alle Völker werden sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Und weißt du, unser Markus Herrmann, der hier eine Zeit lang, der hier mal war mit seiner Frau Cindy, die sind ja in Kamerun gerade unterwegs. Und Markus erzählte uns auch noch, da gibt es Ortschaften, da gibt es Dörfer in Kamerun, die noch nie vom Evangelium gehört haben. Und da gehen sie zum Teil hin und verkünden das Evangelium. Und ich will dir sagen, es gibt immer noch Ortschaften, die noch nie von Jesus gehört haben. Aber die Zahl nimmt ab. Halleluja, die Zahl nimmt ab, weil immer mehr evangelisiert wird und immer mehr Missionare noch am Wirken sind. Und wenn das passiert, dann wird Jesus wiederkommen, wenn nämlich alle davon gehört haben. Das ist die sogenannte Endzeitrede. Jesus sagt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Und ich denke, ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber ich empfinde es für mich so, das passiert auch jetzt schon. Und nicht nur bei den Menschen da draußen, sondern auch bei vielen Christen. Ich denke und merke, die Menschen werden immer liebloser und egoistischer. Jeder rennt doch seinem Ziel nach und will einfach auf seine Kosten kommen. Und die Liebe nimmt ab, die Gesetzlosigkeit nimmt zu, die Standards, die Werte, die verändern sich massiv. Was vor 30, 50, 100 Jahren noch normal war, gilt heute nicht mehr. Gesetzlosigkeit hat auch mit den Folgen des Zeitgeistes zu tun. Und es ist auch so, dass die Sünde mehr und mehr toleriert wird und sogar schön geredet wird, dass christliche Werte über Bord geschmissen werden, als altmodisch und rückständig erklärt werden und dass Geld und Vermögen eine größere Rolle als Gott spielen. Und jeder fängt an, sein eigenes Evangelium zu verkünden. Gott bewahre uns davor. Aber jeder verkündet sein Evangelium und nicht mehr das unverfälschte Wort Gottes. Und das Ding ist einfach, die Liebe wird in den meisten erkalten, sagt Jesus. Und selbst der Humanismus kann das nicht ersetzen. Wenn du mal in die Schule schaust, Thema Schule, Kindererziehung. Ich weiß noch, meine Oma sagte mir, wenn ich in der Schule unartig war, dann kam der Lehrer und hat mir einen auf die Finger gegeben mit so einem Rohrstock. Oder keine Ahnung, du hast den Hintern versohlt bekommen. Hey, ich sage nicht, dass das der richtige Weg ist, auf keinen Fall. Ich finde es nicht richtig, dass Kinder verprügelt werden oder gemaßregelt werden, gewaltmäßig, also körperlich. Aber ich sage dir einfach, meine Oma hatte noch Respekt vor dem Lehrer. Ja? Und heute ist es so, dass die Lehrer mehr Angst vor den Schülern haben als umgekehrt. Heute ist es so, dass in der Schule Mobbing stattfindet. Wir haben es auf der Freizeit gehört von unseren Kids, von unseren Teilnehmern, dass Mobbing so massiv ist, dass Gewalt an der Schule herrscht, Ausgrenzung, das ist Programm, tägliches Programm an vielen Schulen. Und die Gesellschaft verändert sich so stark, dass selbst die Familie, die kleinste Zelle der Gesellschaft, sich völlig verändert und dass viele negative Dinge in die Familie hineinkommen. Wenn du mal fragst, hey, wie oft isst du denn noch mit deinen Geschwistern, deiner Mama, deinem Papa eigentlich? Ja, also dann gucken die dich an und sagen, eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht einmal die Woche, am Samstagmorgen sitzen wir alle am Tisch zusammen. Aber den Rest der Woche, Frühstück, macht jeder sein Abendbrot, Mittagessen selber. Das heißt, vieles ist einfach anders als wie vor vielen, vielen Jahren. Und das ist nur ein Bereich. Und das Ding ist einfach, dass die meisten Menschen Gott nicht mehr kennen und das Wort Gottes nicht mehr kennen. und dass sie das tun und das machen, was ihnen die Medien, der Zeitgeist und die Nachbarn oder der Arbeitskollege oder die anderen Menschen einfach vorführen. Alle sagen, wieso macht doch jeder, also kann ich das doch auch machen. Das heißt aber nicht, dass es der Maßstab ist. Als wir im Sommer im Urlaub waren, Rosi und ich, da waren wir unter anderem auch in den Bergen, auf so einer Schotterstraße, also eine richtige Schotterstraße mit Steine. Rechts der Hang, nur Felsen und links ging es ganz tief runter, auch nur Steine, Schotter, Felsen. Und das war ein Naturschutzgebiet über viele, viele, viele Kilometer. Und wir sind dann mit unserem Jeep dann gefahren. Und manchmal kam von vorne ein Jeep und dann hast du echt gedacht, oh nein. Und dann wusste ich schon, auf der Rückfahrt bin ich auf der Außenkante, dann muss ich mich auf der rechten Seite zurückfahren. Und teilweise war es so, dass die Straße vielleicht, das sah so aus, wenn die abbricht, als wenn man da langfährt, dass es gleich abbricht. Und ich habe nur gedacht, was ist das für eine Straße? Und Rosi hatte auch, ich glaube, Panik oder ein bisschen Angst. Ich fand das cool, aber es war gefährlich, auf jeden Fall. Aber Fakt war, ich habe gesagt, wieso gibt es hier keine Leitplanken, so wie in Deutschland? Warum hat diese doofe Straße keine Leitplanken, ey? Zumindest an der Seite, wo der Abgrund ist. Ja, rechts ist ja die Felswand auf der Hinfahrt, aber da, wo der Abgrund ist, das ist nicht meine Leitplanke. Und ich will einfach nur sagen, Gott möchte uns schützen, ey. Ich möchte dir sagen, dass Gott Gottes Vorgaben wie Leitplanken in unserem Leben sein sollen. Wie auf einer engen, gefährlichen Bergstraße. Wenn da Leitplanken sind, dann kannst du zwar gegen Leitplanken donnern, aber du stürzt nicht ab. Und genauso so, dass Gott uns Leitplanken geben möchte für unser Leben. Er möchte uns nicht das Leben vermiesen, er möchte uns nicht einengen oder kontrollieren, aber er weiß, was besser ist für uns. Und nicht so, dass der Mensch sagt, ich weiß besser, was für mich ist. Weil ich sage dir, wenn du Gott nicht kennst und sagst, ich gehe meinen eigenen Weg, dann frage ich dich heute Morgen, ja, wo endet dein eigener Weg? Wo führt dich dein eigener Weg hin, den du eigentlich so vor Augen hast? Wo führt dich das hin? Wo führt dich dein eigener Weg hin? Okay, du weißt es nicht. Vielleicht weißt du es. Ich würde mal sagen, du weißt es eher nicht. Und weißt du, wenn du es nicht weißt, ist es wie ein Blindflug im Nebel. Es ist wie ein Blindflug im Gewitter. Es ist so, als wenn du mit einem Airbus oder einer großen Boeing durch die Alpen im Tiefflug fliegst, ohne elektronische Navigation. Das Radar ist ausgefallen, es schüttet ohne Ende, es ist Nebel da und was auch immer. Und dann passiert Folgendes. Der Berg kommt und der Berg wird kommen, an dem du zerschellen wirst. Und so ist es einfach. Ohne Jesus kannst du nicht überleben. Das heißt, nach dem Leben ist das, ich sag mal, wenn wir hier von dieser Erde gehen, ist das Leben nicht vorbei, sondern es geht weiter. Wir existieren weiter, sagt die Bibel. Unsere Seele, unser Geist. Die Frage ist, wo wir weiter existieren werden. Wo wird das sein? Wo ist das? Und zum Schluss möchte ich noch einmal drei Bibelverse hier nennen. Das sind für mich die drei wichtigsten Bibelverse oder eins der drei wichtigsten Bibelverse in der Bibel. Und das zeigt einfach die Dramatik, wo wir Menschen darauf zusteuern. Die Bibel sagt, dass es nach dem Leben ein Gericht geben wird und dass es am Ende, Jesus spricht von einem Feuersee. Ich möchte euch nur drei Stellen aus der Offenbarung 20 vorlesen. Da heißt es hier von Johannes, ich sah die Toten, die Kleinen, die Großen vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Und dann heißt es hier, das Meer gab die Toten her, die darin waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und dann kommt es zu Vers 15. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in diesen Feuersee geworfen. Das hat Johannes von Jesus empfangen, von Gott empfangen und aufgeschrieben. Und weißt du was? Jesus möchte auf keinen Fall, dass irgendein Mensch dahin kommt. Und deswegen kam er auf diese Erde und hat sein Leben gegeben, damit ich umkehren können, damit wir zurück zum Papa kommen können, damit wir nach Hause kommen können. Weißt du, Jesus hat seine Jünger mal losgeschickt, hat gesagt, geht mal los, Leute. Und dann sind sie losgezogen. Und dann haben sie Bekehrung erlebt, Zeichen, Wunder, Heilung. Und sie haben sogar erlebt, dass Dämonen ausgefahren sind von den Leuten. Und dann kommen sie zurück und sagen, Herr Jesus, die Dämonen sind sogar ausgefahren. Menschen haben sich bekehrt, Menschen sind geheilt worden. Und weißt du, was Jesus zu ihnen sagt? In Lukas 10, Vers 20. Er sagt, doch darüber freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Jesus sagt, das ist das Allerwichtigste. Hey, dass du dabei bist. Und dann kommt das, ist total stark, dann kommt Vers 21. Meistens überlesen wir das, meistens machen wir die Bibel in dem Moment zu. Dann steht hier nämlich, da brach Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, in Jubel aus und betete. Ich weiß nicht, wie viele Stellen es gibt, aber es ist eine Stelle, wo Jesus in Jubel ausbricht und betet und sagt, mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich von den Klugen und Gebildeten verborgen und sie den Unwissenden enthüllt hast. Ja, Vater, es war dein Wille, so hat es dir gefallen. Gott klopft heute Morgen deine Herzenstür an. Und wenn er anklopft, weise ihn nicht ab. Mach es nicht. Ich kenne eine Person, die steht mir sehr, sehr nahe. Und die hat vor Jahren das Evangelium gehört und hat gesagt, weißt du, Andreas, das habe ich mal gehört, als ich im Konfirmandenunterricht war. Und ich habe gesagt, was machst du damit? Und er sagte, ich weiß es nicht, ich habe Angst, ich will das nicht mit Gott. Und ist weggegangen, die Person. Und wenn ich sie heute sehe, diese Person, und ab und zu treffe ich sie, heute ist diese Person so viel weiter weg von Gott. Und hätte sie damals diesen Schritt getan, wäre sie vielleicht gerettet worden. Deswegen, wenn du heute seine Stimme hörst, ja, wenn du heute merkst, hey, Gott klopft an mein Herz, dann verschließe dein Herz nicht. Sag ja zu ihm. Weißt du, das Evangelium ist so einfach, dass jedes Kind es versteht. Vertraue Jesus, liefer ihm dein Leben aus. Es heißt, wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, wenn du mit dem Mund bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Römer 10, Vers 9. Lass uns die Augen schließen. Ich möchte einfach nochmal beten. Ich möchte auch für dich beten. Ich möchte für uns beten. Wenn du willst, kannst du dich auch gleich in das Gebet einklinken. Jesus, ich danke dir.